Es ist eine riesige Freude, ich könnte weinen vor Freude, heute über die Psalmen etwas sagen zu dürfen. Und ich schlage vor, dass wir so starten, dass Sie sich Ihrem Nachbarn zuwenden und dass Sie sich gegenseitig abwechselnd Psalm 1 und Psalm 2 vorlesen. Wenden Sie sich Ihrem Nachbarn zu und lesen Sie sich gegenseitig Psalm 1 und 2 vor. Und bedenken Sie dabei, es ist Gottes Wort. Er verändert Sie auch am heutigen Tag durch dieses Wort. Sie können froh und dankbar sein, habe ich Sie nicht gebeten, einander die Psalmen vorzusingen. Warum nicht? Ja, den gibt es zum Beispiel. Aber ich weiß die ursprüngliche Melodie nicht mehr und die Ausleger streiten sich ja darüber, mit welchen Instrumenten genau denn das gemacht wurde. Ein menschliches Herz ist wie ein Schiff im wilden Meer, welches die Sturmwinde von allen Himmelsrichtungen hin und her treiben. Von hierher stoßt Furcht und Sorge vor zukünftigem Unglück, von dort her fährt Gram und Traurigkeit über gegenwärtiges Übel, von da weht Hoffnung und Vermessenheit im Blick auf zukünftiges Glück, und von dort bläst Sicherheit und Freude über gegenwärtigen Gütern. Solche Sturmwinde aber lehren mit Ernst reden und das Herz öffnen und es von Grund ausschütten. Denn wer in Furcht und Not steckt, der redet sehr viel anders vom Unglück, als wer in Freuden schwebt. Und wer in Freuden schwebt, der redet und singt viel anders von Freuden, als wer in Furcht steckt. Es kommt nicht von Herzen, sagt man, wenn ein trauriger lachen oder ein fröhlicher weinen soll. Das will heißen, seines Herzens Grund steht nicht offen und kommt nicht heraus ans Licht. Was aber ist das meiste im Psalter anderes als solch ernstliches Reden in allerlei solchen Sturmwinden unseres Lebens? Wo findet man feinere Worte von Freuden als in den Lob- und Dankpsalmen? Da siehst du den allen Heiligen ins Herz wie schöne Lustgärten, ja wie in den Himmel. Du siehst, wie feine, liebliche, herzerfreuende Blumen darin aufgehen von allerlei schönen, fröhlichen Gedanken gegen Gott um seiner Wohltat willen. Andererseits, wo findest du tiefere, von Klage und Jammer mehr erfüllte Worte der Traurigkeit als in den Klagepsalmen? Da siehst du abermals allen Heiligen ins Herz, wie in den Tod, ja, wie in die Hölle. Wie finster und dunkel ist's da von allerlei betrübten Anblick des Zornes Gottes. Ebenso auch, wo die Heiligen von Furcht oder Hoffnung reden, da gebrauchen sie solche Worte, dass dir kein Maler die Furcht oder die Hoffnung so abmalen und kein Redekundiger sie dir so schildern könnte. Und wie gesagt, das Allerbeste ist, dass diese Psalmisten diese Worte Gott gegenüber mit Gott reden. Denn das bewirkt, dass doppelter Ernst und zwiefältiges Leben in den Worten liegt. Denn wo man sonst Menschen gegenüber von solchen Dingen redet, geht es nicht so stark von Herzen, brennt, lebt und drängt nicht so sehr. Daher kommt's auch, dass der Psalter aller heiligen Büchlein ist. Und ein jeder, in welcher Lage er auch ist, Psalmen und Worte darin findet, die sich auf seine Lage reimen und so auf ihn passen, als wären sie nur um seinetwillen so geschrieben worden. Er könnte sie auch selbst nicht besser verfassen oder erfinden, noch sich bessere wünschen. Das ist dann auch dazu gut. Wenn einem solche Worte gefallen und sie auf ihn passen, dann wird er dessen gewiss, er sei in der Gemeinschaft der Heiligen. Es sei ja allen Heiligen so ergangen, wie es ihm ergeht, weil sie alle das gleiche Liedlein mit ihm singen. Besonders dann, wenn er die Worte in solcher Weise auch Gott gegenüber reden kann, wie sie es getan haben. Dies muss freilich im Glauben geschehen, denn ein gottloser Mensch findet keinen Geschmack an solchen Worten. Von wem denken Sie, stammen diese Worte? Was denken Sie? Noch etwas lauter? Luther? Ja, es ist Luther. Martin Luther. Vorrede zum Psalter von Martin Luther. Wenn ich es richtig im Kopf habe, die erste Psalmenvorlesung, die er schon sehr früh gehalten hat, schon in den kurz nach den Wittenberger Thesen, die sind eben neu aufgelegt worden. Ach, wie herrlich, ich könnte Ihnen noch andere Vorreden vorlesen, habe ich gedacht, im Reformationsjahr Ihnen doch einfach Martin Luther vorzulesen. Und eigentlich kann ich Ihnen sagen, ich kann jetzt zusammenpacken, weil in diesem Text ist eigentlich alles enthalten, was Sie zu den Psalmen mitnehmen müssen. Sie haben sich gegenseitig den Psalm 1 und Psalm 2 vorgelesen. Und ich schlage vor, Sie haben nämlich jetzt etwas kennengelernt, letztes Jahr und dieses Jahr auch, dass ich jetzt nicht ganz in diesen 2 Stunden unmöglich einen ganz strukturierten, dichten Fahrplan machen kann, sondern ich möchte Sie hineinnehmen in den Text und das, was wir beginnen in diesen 2 Stunden, im Text zu leben und uns, wenn wir im Text leben, uns gleichzeitig unter den Text stellen. Das ist das Wichtigste, dass wir in den Text leben und dass wir uns unter den Text stellen, weil, wie jemand gut gesagt hat, nicht wir beurteilen Gottes Wort, das können wir sehr wohl und viele machen es, sondern Gottes Wort soll zuerst uns beurteilen und verändern. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen in diesen Wochen. Ich mache einen Flug durch die Psalmen. Ich fliege durch die Psalmen und zwar beginne ich mit den ersten beiden Psalmen, die sie einander vorgelesen haben, dem Startpunkt. Ich werde es langsam so etwas einzentrieren, dass Sie so ein erstes Gefühl, heute einfach ein Gefühl bekommen für die gesamten Psalmen. Viele von Ihnen werden sie ja schon gelesen haben oder auszugsweise schon gehört haben. Der Startpunkt zu diesen Psalmen ist ein ganz wichtiges Wort. Was ist das erste Wort der Psalmen? Was ist das erste Wort? Wohl dem. Und wer hat noch etwas anderes gesagt? Glücklich, kann man auch so übersetzen. Ashrei heißt glücklich. Das ist das erste Wort der Psalmen. Und wissen Sie, was das letzte Wort der Psalmen ist, auch im Hebräischen? Schlagen Sie mal ganz zum Schluss auf bei 150. Was ist das letzte Wort? Halleluja. Und was heißt das Halleluja? Gelobt sei der Herr. Also hier haben Sie eigentlich schon, sagen wir mal, die beiden ganzen, wenn man so ein langes Bettleintuch zusammenfaltet, muss man das ja ganz schön an Ecken hängen. Ne? Und so muss es auch bei den Psalmen, wenn man sie mal so ganz in die Ecken, ganz in die Extreme hängt, kann man eigentlich sagen, hier geht es um die Frage des wahren Glücks. Und glücklich ist wer, der Gott preisen kann. Glücklich ist der, der Gott preisen kann. Also erstes und letztes Wort. Ne? Die ersten beiden Psalmen gelten als programmatische, sagt der Theologe, als einen Psalm, der das Programm angibt für den ganzen Rest. Ist wie die Programmtafel für die ganzen Psalmen. Psalm 1 und 2 gehören nach verschiedenen Auslegungen auch bei den Juden zusammen. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, wo Petrus Psalm 2 zitiert, da sagt er, dass David, der Autor auch des zweiten Psalms ist, wir können davon ausgehen, dass Psalm 1 und Psalm 2 von David geschrieben worden sind, durch den Beizug des Neuen Testamentes. Und worum geht es in diesen beiden ersten Psalmen? Es ist wahnsinnig viel enthalten. Im Anfang, sagt ein Freund von mir immer, ist meistens alles enthalten, wie im Erbgut oder wie im Samen. So ist es auch bei den Psalmen. Es ist eigentlich schon ganz viel enthalten. Worum geht es? Es geht um die Frage, dass es nur 2 Wege gibt. Es gibt nur 2 Wege. Psalm 1. Der eine ist glücklich. Und da wird zuerst gesagt, wo er nicht sich aufhält und mit was er sich nicht befasst. Aber die Bibel ist wunderbar, sie sagt nicht nur, wovon sich jemand fernhält, sondern sie zeigt immer auch was, zu was sich ein Mensch hingezogen fühlt. Weil das ist ja das Ziel. Das Ziel ist nicht des christlichen Glaubens, uns von Dingen fernzuhalten, sondern uns zum Besten zu ziehen. Ich sage es nochmals, Der christliche Glaube ist nicht im Kern nicht das, dass wir uns von Dingen fernhalten, sondern dass wir uns zum Besseren hinziehen. Es geht um das Beste, um das Glücklichsein. Ist das eine Botschaft fürs 21. Jahrhundert? Ja. Da gibt es einen Gerechten, der, wie heißt es in Vers 2, was hat dieser Gerechte? Er hat seine Lust. Och, schon wieder so ein Wort. Seine Lust. Es geht um ein Verlangen, um ein Begehren. Gott hat unsere Gefühle geschaffen und die Psalmen sollen diese Gefühle heiligen. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Und Sie sehen schon in den ersten Versen, dass der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und ich habe Ihnen dieses Wort schon mal gebracht, dieses Sinnen, dieses Nachsinnen darüber brütet, Tag und Nacht. Und dass sich daraus, aus diesem rechten Denken, auf diese richtige Ausrichtung auch ein fruchtbares Handeln entwickelt. Rechtes Denken und rechtes Handeln gehören zusammen. Darum kann man Theorie und Praxis nicht trennen. Das ist eine griechische Unterscheidung. Das gehört zusammen. Das ist eines. Psalm 1. Es gibt den Weg des Gerechten und es gibt im Vers 4 nicht so wer. Das ist ein ganz starkes Aber in Vers 4. Jetzt kommt die andere Seite. Nicht so die Gottlosen. Gerechte und Gottlose. Sie sind wie was, die Gottlosen? Spreu. Wissen Sie, was Spreu ist? Diese Hüllen, diese ohne den Inhalt des Korns. Was passiert, wenn ein Windstoß reinkommt? Auf Schweizerdeutsch sagen wir so gut, es verblaset die. Es wirbelt dich irgendwo hin. Und genau das ist das zentrale Anliegen des Psalms und der ganzen Bibel. Sie will aufzeigen, dass es nur zwei Wege gibt. Der eine führt ins Glück und der andere, 1 Vers 6, wohin? Er vergeht und bei mir ist es noch genau übersetzt. Ins Verderben. Aha, sehen Sie, nehmen Sie genaue Übersetzungen für solche Dinge. Das ist ein großer Unterschied. Ich befürworte sehr auch lesbare Übersetzungen, um reinzukommen, aber für solche Dinge sind die ganz wichtig. Wenn man einem Buddhisten sagen würde, das Ende ist das Nichts, dann versteht er was ganz anderes darunter, als wenn wir in der Bibel lesen, das Ende des anderen Weges ist das Verderben. Das ist etwas ganz anderes. Zwei Wege, es gibt nur zwei Wege. Und der Psalmist fordert jeden auf, der sich mit diesem Psalm beschäftigt, diesen guten Weg des Glücks zu wählen. Na, aber jetzt müssen wir uns doch mal fragen, wer kann dann gerecht sein? Ne, das kommt nachher, ich zeige es euch gerade noch. Diese Frage behandelt er noch. Wer kann dann gerecht sein? Wer kann diesen ersten Weg, den glücklichen Weg gehen? Wer kann das? Das ist dann die Frage, die später kommt. Luther sagt, diejenigen, ich habe es euch gelesen, die keinen Glauben haben, die finden keinen Geschmack an solchen Worten. Gerade auch schon vom ersten Psalm weg. Da ist ein Widerspruch drin. Verderben. Die Bibel ist sehr klar. Von Seite zu Seite, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, dass es zwei Wege gibt. Es gibt nicht nur zwei Wege für den Einzelnen, Psalm 1, sondern es gibt auch nur zwei Wege, Psalm 2 für wen? Wer ist im Psalm 2 im Fokus? Von den Regierungen, von den Völkern. Merken Sie, Psalm 1 ist der individuelle Fokus auf den Einzelnen, Psalm 2 ist der kollektive Fokus auf den Völkern. Und in unserer Zeit des 21. Jahrhunderts, was denken Sie, was ist Ihnen näher? Der Fokus des Einzelnen oder der Fokus des Volkes? Sabine sagt, meint der Einzelne. Denke ich auch. Die Bibel stellt beide nebeneinander, gleichwertig und komplementär einander ergänzend. Der Einzelne steht vor Gott. Und wenn man das überbetont, ich stehe jetzt extra mal auf diese Seite, haben wir diesen westlichen Individualismus, der führt wohin? In die Einsamkeit. Haben Sie schon gelesen, wie viele Leute einsam sind in unseren Ländern, weil sie so viel Freiheit haben und vereinzelt sind. Die Bibel sagt ganz klar, jeder ist im Bild Gottes geschaffen worden. Und es gibt Ideologien, die haben gerade das andere überbetont. Wenn Sie an das 20. Jahrhundert zurückdenken, wer hat gesagt, alle sind gleich? Kommunismus. Denken Sie an Mao, der einen solchen Kopfmenschen wie mich gesagt hat, aufs Land mit dir, bis du verreckst. Ich kann es nicht anders sagen. So hat er es gesagt. Der hat in seinem Plan, hat der Einzelne, der Haniel, hätte in seinem Staat nichts zu suchen gehabt. Also gibt es das andere Extrem, die Überbetonung der kollektiven Perspektive. Und die Bibel, die biblische Weltanschauung hat beide, stellt es nebeneinander und sagt, sie sind nur in Bezug aufeinander und komplementär einander ergänzend wirklich in Gottes Ordnung geschaffen. Und wissen Sie, woran das anlehnt, dass sowohl der Einzelne wie das Kollektiv wichtig ist? Können Sie sich das vorstellen, dass da ein Plan, eine Idee Gottes dahinter steckt? Das ist die Frage der Trinität. Ein wahrer Gott, 5. Mose 6, in drei Personen. Einheit und Vielfalt, Individuum und Gesellschaft. Jede Ideologie, die entweder das Individuum überbetont, geht in einen Reduktionismus. Und jede Gesellschaft, die das Kollektiv überbetont, geht in ein anderes Extrem. Und beides ist extrem schädlich. Die Psalmen zeigen sehr schön auf für uns im 21. Jahrhundert, Psalm 1 und 2, nicht nur, dass es zwei Wege gibt, nur einen Weg zum Glück für den Einzelnen, sondern dass es auch nur zwei Wege gibt für die Völker. Was machen nämlich diese Völker? Was steht im Psalm 2? Sie rebellieren. Da haben wir es wieder. Ich habe es Ihnen doch gesagt, sehr schön übersetzt hier, ganz, ganz schön und treffend auch. Wir Menschen sind Rebellen. Wir wollen uns nicht ihm unterstellen. Und was steht von Gott? Was steht von Gott? Was macht er im Psalm 2? Er lacht. Und da sagen wir, was? Wie bitte? Nochmals lesen bitte. Was macht er genau? Da streiche ich mir in meiner Bibel blau an. Was Gott tut und wie er ist, ist immer blau. Und ich habe mal von einem Neutestamentler gelernt, der sagt immer, alle Stellen, die mich irritieren, zum Beispiel ein Gott, der lacht, das schreibe ich mir ein Büchlein ab. Und wenn ich im Gebet bin, nehme ich dieses Büchlein hervor und sinne und bete über diesen Vers, dass Gott lacht. Haben Sie schon mal meditiert? Im christlichen Sinn, dieses Kapitel 1, Vers 3, dieses Sinnen darüber, dass Gott über Völker lacht, über ihre Pläne. Ich glaube, da kommen uns neue Dimensionen ins Auge, die wir vielleicht in unserer individualistischen Zeit zu wenig berücksichtigen, bin ich überzeugt. Wenn ich mit Theologen anderer Kontinente spreche, Vishal Mangalwadi ist ein Beispiel dafür, in Einheit und Wandlung, das Buch ist eben übersetzt worden, betont er auch sehr stark die kollektive Perspektive. Was macht es aus, wenn ein Volk sich von seinem Gott abwendet? Was macht es aus? Was sind die Folgen? Lesen Sie seine Bücher, Einheit und Wandlung und das Buch der Mitte. Genau, das ist der Fokus, Psalm 2. Sie rebellieren. Aber es bleibt auch hier nicht wieder dabei, sondern was steht später in Psalm 2, Vers 10? Was steht dort? Was steht dort? Lasst euch warnen. Nehmt, bei mir steht, nehmt nun Verstand an, ihr Könige. Es bleibt nicht dabei stehen und sagt, ja, Gott lacht dann, oder beziehungsweise deine Pläne werden nicht zustande kommen, sondern Gottes Plan wird zustande kommen, sondern es wird ernstlich gewarnt und gesagt, bitte, um Himmels Willen, und damit meine ich es wirklich im wörtlichen Sinn, um des Himmels Willen, nehmt Verstand an. Haben Sie schon mal Psalm 2 richtig so gelesen? Das sind so Psalmen, die man einfach so schnell überliest, die sind ungeheuer wichtig. Also in Psalm 1 und Psalm 2 geht es um das Zentrale. Es gibt nur zwei Wege und es geht um das Glück, das sich nur dann finden lässt, wenn ein Einzelner und eine Gemeinschaft Halleluja sprechen kann. Es geht darum, unsere Gefühle zu heiligen und dass der Einzelne und die Völker, nennen es mal so, im Zentrum stehen. Diese Perspektiven wechseln ständig ab in den Psalmen. Es gibt einige Psalmen, wo der Einzelne im Fokus steht und einige Psalmen, wo vor allem das Kollektiv im Fokus steht. Ich mache Ihnen ein Beispiel ganz kurz. Schlagen Sie mal Psalm 25 auf. Psalm 25. Wenn Sie den ersten Vers lesen, ist das ein Ich-Psalm oder ein Wir-Psalm? Ich sage es mal so ganz plakativ. Das ist eine wichtige Unterscheidung, wenn die Psalmen liest. Ist es ein Ich-Psalm? Ist ein Ich-Psalm, ne? Übrigens ein Weisheitspsalm. Ich komme nachher noch zu den Gattungen. Da ist sehr viel gearbeitet worden im Alten Testament in den letzten Jahren. Wir haben sehr viele gute Ergebnisse der Literarkritik für die Psalmen. Es ist ein Ich-Psalm und lesen Sie mal den letzten Vers. Was ist dort? Was passiert dort? Wer gerät da plötzlich in den Fokus? Israel. Plötzlich gerät sein Volk in den Fokus. Also da haben wir einen ganzen Psalm. Oh Herr, hilf mir, gib mir Weisheit, lehre mich den rechten Weg, sieh mir die Sünden meiner Jugend nicht an und all diese Dinge. Ein wichtiger Psalm übrigens, sehr wichtiger Weisheitspsalm. Und am Schluss plötzlich tut sich die Perspektive auf sein Volk. Beten Sie auch für sein Volk oder beten Sie nur für sich? Das ist die Frage des 25. Psalms, ganz so nebenbei gestellt. Beten Sie um Himmels Willen für sein Volk und für sein Land? Unbedingt. Der Psalmist tut es auch. So, das war doch der Startpunkt, die ersten beiden Psalmen. Ja, nach dem Startpunkt möchte ich gerne den Fluchtpunkt anschauen. Fluchtpunkt nicht im Sinne der Flucht, des Wegrennens, sondern worauf läuft denn alles hinaus? Das ist nämlich wichtig. Die christliche Weltanschauung ist nicht einfach eine zufällige Abfolge von irgendwelchen Ereignissen, die uns die Geschichtsphilosophie einreden will. Und sie ist auch nicht irgendwie eine ewige Wiederholung nur, sondern sie läuft auf ein Ziel hin. Auch die ganze Bibel ist teleologisch aufgebaut, das heißt, sie ist zielgerichtet. Gott wird, steht in Epheser 1, Vers 10, seinen Plan vollenden. Und ich bete fast jeden Tag, Vater, danke, dass du den Plan mit der Welt, mit dem Volk und mit mir vollendest. Das ist Fluchtpunkt. Und wenn wir den 150. Psalm aufschlagen, sehen wir diesen Fluchtpunkt. Sehr interessant. Es geht eigentlich zusammengefasst um das universale Gotteslob. Universal heißt jetzt weltweit, alles irgendwie. Und sehr interessant, nur noch ein kleines Detail in diesem 150. Psalm. Warum sollen wir Gott loben? Wir sollen ihn loben, wegen, er lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht. Es geht um seine Macht und sein Sein. Mein Großvater hat immer gebetet, danke Vater für das, was du bist und was du tust. Und ich habe irgendwie gedacht, wieso ist ein bist und tust? Das sind auch zwei Grundkomponenten der Philosophie übrigens, auch das Sein und das Tun. Das Sein geht dem Tun voraus. Das nur als philosophischer Einblick. Und dann Vers 2, lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten. Beides. Und die Psalmen geben uns Einblick, wie kein anderes Buch eigentlich, fast kein anderes Buch, Jesaja ist auch so eindrücklich, in Gottes Wesen und Gottes Taten. Genau darum geht es. Wenn Sie mal einen Fokus weg von sich nehmen, und das ist immer gut zwischendurch mal zu tun, dann lesen Sie einfach einen Psalm, das sage ich auch meinen Jungs immer beim Bibellesen, lest einfach mal einen Psalm und streicht euch nur mal das blau oder wie auch immer an, was Gott ist und was Gott tut. Denken wir manchmal, ja, aber das hat ja nichts mit uns zu tun und so. Was hat nichts mit uns zu tun? Er hat uns gemacht. Wenn wir ihn erkennen, erkennen wir auch uns besser. Und wenn wir uns besser erkennen, erkennen wir auch ihn besser, weil er uns gemacht hat. Da ist eine Wechselwirkung da. Also das heißt, wir sollen ihn loben wegen seinem Sein, wegen seinem Wesen und wegen seinen Taten. Das ist eine wunderschöne Perspektive, auch eine wunderschöne Perspektive als Psalmlesenden. Und die tut uns so Not, immer wieder diesen Fluchtpunkt, diesen Zielpunkt uns ins Auge zu führen. Gerade dann, wenn es uns, wie es Luther schreibt, dunkel und finster in der Seele ist. Übrigens ist noch interessant, um noch einen Punkt hinzuzufügen, dass in Psalm 148, Sie müssen das mal noch lesen, das ist wirklich interessant, wer ihn da alles lobt, wie weit sich dieses Lob erstreckt, wenn man das mal genau liest, Psalm 148, denkt man, was ist hier los, was lobt ihn alles? Lobt den Herrn, Vers 7, von der Erde her, ihr Meerestiere und ihr Meeresfluten, Feuer und Hagel, Schnee und Dunst, der Sturmwind, der sein Wort ausführt, ihr Berge und Hügel, Obstbäume und Zedern, wilde Tiere und alles Vieh. Also das Gotteslob bezieht sich nicht nur auf die geschaffene, nicht geschaffene, sondern die lebendige Seele des Menschen, sondern Sie sehen es hier, alles, was er geschaffen hat, dient zu seinem Lob. Ist schon interessant, einfach das noch so zur Kenntnis zu nehmen. Psalm 148 ist übrigens auch ein Psalm, der mir mein Großvater oft vorgelesen hat. Lesen Sie ihren Enkeln Psalmen vor. Auch kleinen Kindern. Manchmal höre ich, was kleine Kinder alles können und nicht können. Und ich muss manchmal lachen, weil ich habe selber 5 Jungs. Und ich habe immer Dinge ausprobiert. Und immer bei den Dingen, die ich dachte, das geht sicher, ging es nicht. Und immer bei den Dingen, die ich dachte, das ist viel zu kompliziert, sagten sie mir ganz cool, das ging irgendwie rein. Die können emotional unglaublich viel fassen mit 2, 3 Jahren. Ach, den Text. Aber wenn ich mit Ehrfurcht, mit Bewunderung und Begeisterung einen Psalmtext vorlesen, nehmen Sie vielleicht weniger den Text mit, aber was nehmen Sie mit? Meine Ehrfurcht und meine Bewunderung. Darum sagt Hermann Bavinck, singt die Psalmen schon den Kindern in der Wiege vor. Das ist der Grund. Und übrigens, die neue Forschung bestätigt es sogar, die Verrückten sagen sogar, man müsse bestimmte Musik laufen lassen, wenn das Baby im Bauch ist. Wahrscheinlich stimmt es, ne? Aber die Psalmen bestätigen es. Okay, wir haben uns mal den Startpunkt und den Fluchtpunkt der Psalmen angeschaut, Psalm 150 und Psalm 148. Und jetzt kommen wir zur Mitte der Psalmen. Die Theologen haben so lustige Ausdrücke, also wirklich zum Teil einfach lustige Worte. Und das eine ist das Wort der Sitz im Leben. Ich finde es so abgehoben, aber irgendwie passt's. Was ist denn der Sitz des Lebens der Psalmen? Ich möchte es Ihnen gerne zeigen anhand der Psalmen. Und zwar schlagen Sie mal auf Psalm 14. Und das, was ich jetzt mache, können Sie nachher immer brauchen. Für jeden Psalm, was Sie lesen, immer diese Dinge im Kopf behalten. Jetzt ist eigentlich beispielhaft erarbeitet, was man immer nachher brauchen kann beim Lesen. Was steht da in 14 Vers 1? Von wem ist da die Rede? Wie steht es bei euch? Ihr Toren. Das hat nichts mit einer Türe zu tun, sondern was ist ein Tor? Tor? Ein Dummkopf, höre ich. Das ist die beste Übersetzung. Ja, ja, ein Dummkopf. Also das verstehen wir heute noch. Ne? Ein Tor, was ist ein Tor? Ist das eine Türe? Nein, es ist ein Dummkopf. Und was sagt der Dummkopf? Es gibt keinen Gott. Genau. Also, das ist die Diagnose. Und was steht nachher noch? In 14 Vers 2. Gott schaut vom Himmel, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Und was steht dann in Vers 3? Es gibt keinen. Er schaut nieder. Und wie viele gibt es von denen? Aha, aha. Sehr, sehr wichtig. Unglaublich wichtig. 14. Es gibt nur. Entschuldigen Sie mal, die starke Aussprache. Gestern Abend werden sich vielleicht einige geärgert haben an 2, 3 Worten, die ich gebraucht habe. Ich habe mir überlegt, ob ich sie brauchen soll. Und jetzt nehme ich wieder sein Wort, es gibt nur Dummköpfe, Psalm 14. Ja. Das steht da in Psalm 14, es gibt keinen. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr elegant formuliert, aber eigentlich sagt er da, der Gott schaut vom Himmel und es gibt nur Dummköpfe. Ja, es ist so, Psalm 14 sagt es mir, ich würde es ja nicht getrauen, sonst zu sagen, ich bin ja auch einer. Also Psalm 14, das ist die Diagnose. Die Diagnose Gottes, es gibt nur Dummköpfe. So, Psalmen etwas aktualisiert. Und dann lesen wir in Psalm 15 eine brennende Frage. Dieser Psalm 15 ist mir lange irgendwie immer ein Rätsel geblieben. Aber was fragt dort der Psalmist? Wer darf dann bei Gott sein? Das ist ja die Frage. Wenn es nur Dummköpfe gibt, wer darf dann bei Gott sein? Eine zentrale Frage. Psalm 15. Da steht übrigens, wer dann sein darf. Habt ihr es gelesen? Wer dann da sein darf? Da wird so aufgezählt, der Wahrheit redet von Herzen. Also Wahrheit reden von Herzen habe ich nicht immer gemacht, also ich falle schon mal raus. Ne? Also -1. Das können wir gar nicht erfüllen. Es kann eigentlich, ist die Antwort von Psalm 15, wenn wir ehrlich sind, niemand erfüllen. Niemand. Es sind nur Dummköpfe und wer darf bei Gott sein? Und es ist eine brennende und wichtige Frage des Psalms, wer darf dann bei dir sein? Ja, und jetzt kommen wir zur Auflösung. Ich fand sie nicht zu lange auf die Folter. Es gibt einen Gerechten. Wer ist das? Ja, das ist die Mitte der Psalmen. Das Evangelium in den Psalmen. Wenn ich das Evangelium nicht Ihnen erklären könnte anhand der Psalmen, das ist das Herz der Psalmen. Und einer der Psalmen, die das zum deutlichsten Ausdruck bringt, ist Psalm 22. Da finden wir diesen einen Gerechten. Und wie finden wir ihn? Was ist der Anfang des Psalms 22? Ja, wer hat das gesagt? Wo?
am Kreuz. Jesus hat diesen Vers am Kreuz nicht vor sich hingemurmelt, sondern geschrien. Das ist der tiefste, markerschütterndste Schrei der Menschheitsgeschichte. Schrei. Psalm 22, Vers 1. Und jetzt kommen wir zu Psalm 1 zurück. Es gibt nur einen Gerechten. Es gibt nur zwei Wege. Und es, wer kann gerecht sein? Es gibt nur Dummköpfe. Aber es gibt einen Gerechten, Psalm 1, der glücklich ist. Und wer ist das in erster Linie? Jesus. Und jetzt habe ich gesagt, am Sonntag, wie ist unsere Stellung? Wir sind in Christus. Im Neuen Testament überlesen wir das oft schnell. Wir sind in Christus gerecht gesprochen. Römer 4 zum Beispiel. Sehr schön. Wir sind in Christus. Schuld vor Gott bekennen und erkennen, dass er für sie gelitten hat, dann ist das der Zugang zum wahren Glück. Und Glück nicht im Sinne von, habe ich glaube ich oft genug gesagt in diesen Tagen, dass alles nachher Juppidupidei ist. Nein, es wird oft schwieriger, aber es ist erfüllend. Und das wahre Glück, das ist erst dann wirklich erhältlich. Der markerschütterndste Schrei war aber nicht das einzige, sondern schlagen Sie mit mir noch Psalm 16 auf. Dieser eine hat nicht nur geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern es ist auch von ihm gesagt worden, Psalm 16, Vers 10, was steht dort? Psalm 16, Vers 10, was steht dort eigentlich? Die Auferstehung, genau. Und woher wissen wir das so genau, dass es die Auferstehung ist? Mache ich da irgendwie eine Allegorese oder irgend sowas in den Text hineinlesen? Nee, nee, nee. Psalm 16, Vers 10 wird zitiert. Habt ihr irgendwann eine Studie in der Bibel dabei, wo wird es zitiert? Hat es jemand dabei geschrieben? Auferstehung. In Apostelgeschichte 2 wird das zitiert und auf Jesus bezogen. Der auferstanden ist. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Kennen Sie das Lied? Ja, genau, das ist es. Das ist die Botschaft der Psalmen. Psalm 22, Psalm 16 gibt die Auflösung für Psalm 1, für Psalm 14 und Psalm 15. Wer kann bei Gott sein? Niemand, sind alles Dummköpfe. Nur durch den einen Gerechten, der in den Tod gegangen ist und auferstanden ist, dürfen wir zu ihm gehen. Das ist das Herz, das ist der Sitz des Lebens, wie die Theologen so schön sagen, der Psalmen. Und wenn Sie mal den Psalm 16, ich habe den schon auslegen dürfen in einer Predigt, lesen, möchte ich Ihnen einfach so ein paar Seitenlichter aus diesem Psalm geben, so ein paar Glimpses, sagt man im Englischen, so ein paar Schlaglichter. Da sagt dieser Sprecher, Vers 2, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. So exklusiv. Die meisten sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das nur mit dem, nee, 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 ich lieber allein. Aber wer von diesem Heiligen Geist verändert worden ist und das Wirklichkeit werden darf, der darf so diese Perspektive finden. In ihm ist alles. Ich bin in Christus. Es gibt nichts Gutes außer dir. Und es wird noch dicker. Es wird noch dicker, Vers 4, das zitiere ich oft. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die was? Wie steht's bei euch? Die einem anderen Gott nachlaufen. Liebe Bibelkursteilnehmer, das möchte ich Ihnen ganz klar sagen, und ich sage nicht ich, das sagt Gottes Wort. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nachlaufen und ein Ersatzglück suchen. Das sagten die Psalmen ganz, ganz deutlich. Vielleicht schreibe ich das noch auf. Dieses Ersatzglück, das ist kein guter Weg. Wir haben schon im Psalm 1 gelesen. Das ist nicht wirklich das, was der Psalmist möchte. Sondern er möchte, dass wir zu der Perspektive kommen, wie im Vers 11 steht. Vor deinem Angesicht ist was? Freude und, wie steht es für dich? Freude und Wonne. Da kann man wieder präziser, wenn man genau übersetzt, Freude in Fülle. Freude in Fülle. Also, das wäre eben mal genau dieses Lichtlein, von dem Luther schreibt. Wenn das Licht aufgegangen ist des Evangeliums, der darf durchdringen zu dieser Freude in Fülle. Ich predige in diesen Tagen ganz viel über Leid und Schwierigkeiten und vielleicht hängt es Ihnen schon fast zum Hals raus. Aber was ich Ihnen sagen kann, Es geht mir nicht um dieses Leid, sondern es geht mir um die Perspektive durch das Leid, durch das Prisma des Leids, diese Freude in Fülle ihnen weiterzugeben. Und darum hat Schwester Rosemarie gestern gesagt, sie haben so gestrahlt beim Buch Hiob. Ja genau, wegen dem. Die Perspektive ist des Buches Hiob, darum wird der Leser auf, in Distanz genommen, auf das Geschehen ist nicht nur mittendrin, sondern er wird wie auf Abstand genommen und sagt, Moment, es gibt ein Ziel, er werde wohltun an deinem Ende und es gab einen, der das Leid erlitt für dich. Also Freude in Fülle. Auf Schweizerdeutsch sagen wir, ich komme nicht mehr so über, es hat gefackelt. Das ist ein Zustand, einfach so, wahrscheinlich würde man so psychologisch sagen, Flow. Ich sage übrigens immer wieder mal was von Psychologie. Ich habe überhaupt nichts gegen Psychologie. Ich habe ja selber psychologische Ausbildung gemacht in Wien, bei Alfred Lengle, einem sehr geschätzten Lehrer, das ist der Assistent gewesen von Viktor Frankl, wenn Ihnen das was sagt, sehr, sehr verbunden mit ihm. Und ich habe auch einen längeren Aufsatz darüber publiziert, bin mit ihm in einem Austausch gewesen, wie ich als Christ diese Existenzanalyse sehe. Ich sage immer, weil ich schon ein paar Mal Bezug darauf genommen habe, es gibt nur ein Problem. Wenn wir beginnen, durch den Filter der Kultur die Bibel zu betrachten und zu filtern, haben wir irgendwo die Ebenen vertauscht. Wir müssen viel mehr über den Francis Schaeffer sagen, er sagt es in seinem letzten Buch sehr deutlich, mit der Bibel die Kultur filtern. Steht denn ein Unterschied? Darum sage ich immer, wenn mich jemand fragt, bist du gegen Psychologie, sage ich nein, ich bin für eine vorsichtige Integration aus Sicht biblischer Weltanschauung. Und dann wird es nicht mehr ganz so einfach. Ich sage nicht einfach ja und nein, sondern ich sage eine vorsichtige Integration aus biblischer Weltsicht. Freude in Fülle. Das ist das Ziel. Das ist die Mitte des Psalms. Und dann, ich finde es so schön, dass ich es mit Ihnen machen darf, Sie sind dabei, das freut mich. Daraus gibt es eine sogenannte, ich nenne es mal so, eine Ethik des Glücks. Was heißt Ethik? Ethik heißt immer, kommt vom griechischen Wort Ethos und bedeutet ein Weg des Lebens, ein gewohnheitsmäßiges Sein eigentlich, das wahres Glück ermöglichen. Welcher Mensch möchte das nicht? Welcher Mensch möchte nicht glücklich sein? Blaise Pascal sagt, ein Denker des 17. Jahrhunderts, den ich sehr, sehr schätze. Übrigens hatte Blaise Pascal, starb mit 39 Jahren, einen großen Hirntumor, man hat das rausgefunden, hatte unsägliche Schmerzen. Und er wurde gedrängt zu seinen Erfindungen, weil er nicht viel Zeit hatte. Nur das so als Klammer. Und er hat die Ethik des Glücks wunderbar in seinem Pensée formuliert. Er sagt, jeder Mensch strebt nach Glück, glaube ich, Fragment 423. Jeder Mensch strebt nach Glück, selbst die, die sich im Begriff stehen, zu erhängen. Sehr gut. Also die beiden Fragmente, die sind Gold wert überhaupt. Die Pensée, das ist so eine kurze Zusammenstellung von eigentlich so einzelnen Versen. Man fand diese Verse in seinem Kleid eingenäht bei seinem Tod. Eine Ethik des Glücks, ein Befinden vor Gott in Versöhnung mit Gott, die wirkliches Glück bedeutet. Und ich möchte Ihnen gerne einige Perspektiven dieser Ethik des Glücks geben. Das erste ist Psalm 73. Ich blättere da etwas wild durch die Psalmen. Aber Sie werden merken, wenn Sie es dann lesen, es kommt so ein Faden rein. Das sind immer diese Themen. Psalm 73 ist ein ganz spannender Psalm. Ich liebe ihn, weil er greift eine Grundfrage auf des Menschen. Ich formuliere es wieder im selben Wort. Warum geht es dem Dummkopf so gut? Ja, können wir es so verstehen vielleicht besser. Warum geht es dem Dummkopf so gut? Das fragt auch Hiob. Jeremia fragt es in Jeremia 12 bis 20. Das ist die Krise, die viele durchleben und sagen, eigentlich jetzt bin ich doch... Der Asaf schreibt das hier und sagt irgendwie, ich glaube, ich bin falsch gewickelt, ich glaube, ich bin auf dem falschen Dampfer, schreibt er. Ich bin als Christ, oder als jüdischer Christ, manchmal rede ich von Adam und Eva als den ersten Christen, weil ihnen das Evangelium auch schon ihnen verkündigt worden ist, sagt Heinrich Bullinger, der Zürcher Reformator. Also, Asaf schreibt in dieser Frustration Vers 3, und Vers 2 sagt er, ich wäre fast gestrauchelt, wie Francis Schaeffer gestern sagte. Ich hatte eine tiefe Krise. Ich hinterfragte alles. Was? Dürfen wir denn das? Ja, genau.
Aber Chesterton sagt, wir zweifeln immer am Falschen. Wir zweifeln an Gott anstelle von uns. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht ich einen Fehltritt, hätte ich einen Fehltritt getan. Warum? Ich beneidete die Übermütigen. Ich sah das Wohlergehen. Jetzt kommt es wieder, dieser Dummköpfe oder dieser Gottlosen. Schon Psalm 1, nicht so der Gottlose. Es geht immer um diese Gegenüberstellung. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod. Ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Genauso erleben es Menschen, mit denen ich zu tun habe. Ich lese ein Buch eines Russen während der Zeit von Stalin, Zweiter Weltkrieg und nachher. Der beschreibt eine Situation, genau wie Asaf. Er sagt, es ist eigentlich verrückt. Die einen starben vor Hunger, und zwar nicht in Dutzenden, sondern in Hunderttausenden fast, zum Beispiel in der Blockade von Leningrad. Und auf der anderen Seite gingen Parteifunktionäre mit Übergewicht und geraubten Gütern fuhren die frisch, fröhlich 100 Kilometer weiter durch die Landstraßen. Und genau das kann einem irre machen. Was ist denn hier los? Und genau das war auch die Frage von Asaf. Ihr Gesicht strotzt vor Fett, Vers 7. Sie bilden sich sehr viel ein. Sie reden, als käme es vom Himmel, Vers 9. Und darum, Vers 10, das ist das Allerfrustrierendste für Asaf. Er sagt, ich schreie, aber es hört mir niemand zu, weil die anderen, denen laufen es nach, die haben es ja und ich nicht. Er sagt, ich wäre fast irre geworden daran. Ich wäre fast gestrauchelt. Bis wann? Vers 17. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf was Acht gab? Das Ende. Jetzt sind wir wieder hier. Oder schon vorher, beim Fluchtpunkt, beim Ende. Bedenke das Ende. Ein christlicher Berater, Freund von mir, sagt immer, begin with the end in mind. Fange mit dem Ende an zu denken. Das ist diese Perspektive, die auch die Gottesmänner haben. Sie haben dieses Ende vor Augen und das ist der entscheidende Wechsel. Der entscheidende Wechsel war nicht, dass er eine Gehaltserhöhung kriegte oder im Dienst Davids noch mehr aufstieg, sondern dass er in das Heiligtum Gottes hineinging und auf das Ende Acht gab. Und dann, was kann er schreiben am Schluss? Sagen wir, ja, ist etwas ganz zuckerbuttersüß, ne? Wen habe ich, Vers 25, im Himmel außer dir? Neben dir, was steht? Begehre ich nichts auf Erden. Wer sagt das? Das sagt einer, der fast gestrauchelt wäre, der irre geworden wäre an diesem Ungerechtigkeit, die ihm da begegnet, die er nicht auf die Reihe brachte. Die einzige Änderung war der Flucht- und Zielpunkt, Vers 17, bis ich in das Heiligtum ging und vom Ende her dachte. Und wenn ich Ihnen etwas mitgeben kann in diesen Tagen, auch in diesen Weisheitsbüchern, ist immer die Sicht, es geht um die Frage des weisen Lebens, ein Weiser denkt vom Ende her. Und zwar nicht so theoretisch, so im Sinne von, ja, ich komme mal in den Himmel. Nee, gar nicht. Vom Ende her denken heißt heute Morgen das Glück genießen von Gottes Wort. Von Moment zu Moment, wie es Francis Schaeffer gezeigt hat, in dieser Abhängigkeit zu stehen. Der Zielpunkt hat für jetzt und hier Konsequenzen. Das ist die Ethik des Glücks. Er sagt nicht, dann werde ich mal nichts mehr begehren, sondern er sagt, jetzt begehre ich nur noch dich exklusiv wieder. Nur noch dich. Das wünsche ich uns, dass wir diese Perspektive kommen. Ich zeige Ihnen einfach noch einige andere Psalmen, dass Sie sehen, es ist wirklich ganz verbreitet in diesem Psalm. Es geht immer um diese Perspektive. Psalm 37, Vers 4 steht zum Beispiel, habe deine Lust am Herrn, wieder von dieser Lust, von diesem Begehren, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Aha, okay. Was dein Herz begehrt, aha. Also doch Wunschmaschine. Nein, es geht nicht darum. Zuerst steht, habe deine Lust am Herrn. Und wenn wir die Lust am Herrn haben, in dieser Ethik des Glücks erleben, dann wird er eben auch das schenken. Das ist das, was auch Jesus sagt. Wenn ihr Glauben habt, werdet ihr, was steht? Berge versetzen. Ja. Genau, in dieser Zusammenhang, 37, Vers 4 steht das, habe deine Lust am Herrn. 37, Vers 4. Oder auch Psalm 27, das ist auch ein Psalm, über den Sie eine Predigt von mir finden, die veröffentlicht ist. Da steht in Vers 4, das liebe ich, diesen Vers. Eines erbitte ich vom Herrn. Wieder diese Priorität. Eines erbitte ich vom Herrn. Was denn? Nach diesem will ich trachten. Trachten heißt, ich strebe danach. Seht mal einen, der ein bestimmtes Ziel vor Augen hat. Seht mal einen Marathonläufer an. Oder jemand, der gepackt ist von etwas. Oder etwas fertigbringen will. Der trachtet nach etwas. Und was macht er? Er richtet seine ganze Priorität nach dem aus. Darum geht es hier. Psalm 27, Vers 4. Was ist es? Was ist das genau? Im Hause des Herrn zu bleiben. Ich konnte früher mit diesen Versen echt, ich konnte nichts anfangen mit. Ich sage es ganz ehrlich. Das sind so fromm. Und langsam, vielleicht weil ich älter werde, aber einfach aus Gottes Gnade, beginnen diese Verse in mir zu singen. Wohnen im Haus des Herrn. Sie sind gefragt worden, wo ist Ihr Zuhause am Anfang? Ich frage Sie das heute. Und ich frage Sie ganz ernstlich, wo ist Ihr wirkliches Zuhause? Es ist eine Frage, die über Leben und Tod entscheidet. Das sagen uns die Psalmen. Und nehmen Sie die Frage todernst. Das sagt Psalm 27, Vers 4. Und dort drin liegt der Schlüssel zum Glück. Oder auch Psalm 84. Ist genau dasselbe. Psalm 84, Vers 3 zum Beispiel. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Wo ist der Vers, dass ein Tag in deinen Vorhöfen besser ist als sonst tausend? Das steht auch in diesem Psalm irgendwo. Vers 7. Vers 11 ist, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser. Das ist auch ein typisches poetischer Begriff. 11 oder manchmal ist es vielleicht ein Vers versetzt, je nach Verseinteilung. Dieses Konzept des Bessers ist ein Teil der hebräischen Poesie. Der wirklich von Gott erlöste Mensch weiß, was das Bessere ist. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Noch einiges zu dieser Perspektive oder dieser Ethik des Glücks. Zu dieser Ethik des Glücks gehört eine tiefe Freude an Gottes Wort. Welcher Psalm bringt das besonders zum Ausdruck? Diese tiefe Freude an Gottes Wort. 119, wir haben schon gesungen aus dem 119. Psalm. Dein Wort ist Leuchte meinem Weg. Die tiefe Freude an Gottes Wort. Auch nur aus dieser Perspektive erkennbar. Wir sind eigentlich von Natur aus Dummköpfe, nur wenn uns Gott, und der Psalmist sagt im Psalm 119, Vers 76, einst irrte ich. Ich ging in die Irre oder ich irrte. Nun aber bewahre ich dein Wort. Genau dasselbe. Genau dieselbe Sprache dort. Psalm 119 kommt immer wieder vor. Auch hier finden Sie einen Aufsatz von mir zu Psalm 119 und was das heißt für unser Bibelstudium. Die tiefe Freude an Gottes Wort ist ein weiterer Bestandteil dieser Ethik des Glücks. Und zwar auch noch ein wichtiger Aspekt in der Gemeinschaft seines Volkes. Schauen Sie, wenn ich Ihnen vorher gesagt habe, es gibt zwei Extreme und wir sind im Moment auf dem, vielleicht noch, es kommt wahrscheinlich wieder die andere, das ist dann das andere Extrem, wir sind schon mittendrin, dieses Extrem des überindividualisierten Lebens, dann sagen mir viele, Kirche, Gemeinschaft, das kann ich auch allein. Und wissen Sie was? Das ist ein Blödsinn. Das ist ein absolut Blödsinn. Ich weiß ganz genau, dass es Menschen gibt, die irgendwo plötzlich keine geistliche Heimat mehr haben. Und dann beten sie darum, dass sie möglichst schnell wieder Anschluss finden. Gott wird sie wieder führen, auch in diesem Punkt. Weil wir können diese Ethik des Glücks nur in der Gemeinschaft seines Volkes wirklich erleben. Psalm 92 als Beispiel dazu. In der Gemeinschaft seines Volkes. Das ist ein Psalmlied, Psalm 92 für den Sabbattag. Wenn Sie da mal lesen, da geht mir auch das Herz über. Wenn da steht zum Beispiel im Vers 11, mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels, ich bin übergossen von frischem Öl, ich werde erfrischt, mein Auge wird mit Freude herabschauen auf die, die mir auflauern, darauf kommen wir nachher noch, nach der Pause, auf diese Art und Weise von Psalmen. Und dann Vers 13, der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Aha, da haben wir dieses Bild der Fruchtbarkeit, dieses Sprossen in der Gemeinschaft. Das ist ein wunderschönes Bild, was er hier gebraucht,
in Vers 13 zum Beispiel, in der Gemeinschaft des Volkes, dieses Lied steht in der Überschrift für den Sabbattag. Diese Edikt des Glücks vollzieht sich in der Gemeinschaft seines Volkes.